Die Worte klangen verräterisch. An diesen Auseinandersetzungen werden wir uns nicht beteiligen. Genauso formulierte Deutschlands Außenminister Johann Wadephul das Nein Berlins für einen Marineeinsatz in der Straße von Hormuz. Das hatte Donald Trump gefordert und damit einmal mehr Befürchtungen vor einem Flächenbrand angeheizt. Doch was hat Wadephul wirklich gemeint? Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem Sensationsurteil in Österreich. Im Streit um Ivermectin erleidet die Ärztekammer eine krachende Niederlage. Und Protest gegen pädophile Netzwerke. Xavier Naidoo rief zur Demonstration und wieder einmal haben die Medien die Hälfte der Teilnehmer einfach übersehen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zum heutigen Schwerpunkt kommen, zunächst wichtige Meldungen vom Tag. Neue Zahlen zeigen das Ausmaß deutscher Waffenexporte. Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte im Wert von insgesamt 13,1 Milliarden Euro genehmigt. Davon entfielen 5,6 Milliarden Euro auf sogenannte Kriegswaffen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linkspartei hervor. Demnach exportierten deutsche Rüstungsunternehmen unter anderem Waffen im Wert von 2,2 Milliarden Euro an die Ukraine. Die Lieferungen an Israel beliefen sich auf rund 200 Millionen Euro. Diese Zahlen zeigen, Deutschland bleibt einer der wichtigsten Waffenlieferanten Europas. Bei den Kommunalwahlen in Hessen könnte die AfD ihr Ergebnis im Vergleich zur vorherigen Wahl deutlich steigern, möglicherweise sogar mehr als verdoppeln. In den sogenannten Trendergebnissen des Statistischen Landesamtes lag die Partei am Montag bei 15,9%. Vor 5 Jahren waren es noch 6,8%. Die CDU kommt nach diesen vorläufigen Zahlen auf 29,7%. Die SPD liegt bei 20,2%, die Grünen bei 14,4%. Allerdings sind diese Werte noch nicht endgültig und bilden nur einen Teil der Wähler ab. Denn in die Trendergebnisse fließen nur jene Stimmzettel ein, auf denen alle Stimmen einer einzigen Partei gegeben wurden. Stimmen, die auf mehrere Parteien verteilt wurden, sind darin noch nicht berücksichtigt. Das endgültige Ergebnis der Kommunalwahlen wird in den kommenden Tagen erwartet. Am Sonntag trat US-Präsident Donald Trump vor die Presse. An Bord seines Regierungsflugzeugs sprach er von großen militärischen Erfolgen gegen den Iran. Zugleich behauptete er, es gebe Gespräche mit anderen Staaten über eine, wie er es nannte, Polizeiaktion in der Straße von Hormuz.
Wir sprechen mit Ländern über einen Polizeieinsatz in der Straße, weil wir bekommen gerade einmal 1 oder 2% unseres Öls von dort. Dagegen bekommt China 90% seines Öls über die Straße von Hormuz, um ein Beispiel zu nennen. Darum wäre es gut, wenn einige Staaten sich mit einer Polizeiaktion beteiligen. Wir helfen militärisch, indem wir den Iran besiegen.
Mittlerweile zeigt sich Trump verärgert, denn bislang folgt kaum ein Land seiner Forderung. Am Montag lehnte auch Australien Erwartungen aus Washington ab. Die Ablehnung kam von der dafür nicht zuständigen Infrastrukturministerin Catherine King. Deutschland hatte sich bereits am Wochenende geäußert. Außenminister Johann Wadephul lehnte eine Beteiligung an der Auseinandersetzung mit dem Iran ab. Zugleich verwies er auf die EU-Marinemission im Roten Meer. Diese sei wenig wirksam gewesen. Doch die Haltung aus Berlin sei kein klares Nein zum Krieg, kommentiert auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens vor dem Auswärtigen Amt.
Mit der Sprache der Politik ist das so eine Sache. Man muss gelegentlich genau hinhören, denn sonst glaubt man am Ende noch, dass bestimmte Gestalten auch meinen, was sie scheinbar sagen. Am Wochenende äußerte sich Außenminister Johann Wadephul zum Krieg im Iran. Deutschland werde sich an dieser Auseinandersetzung nicht beteiligen. Bereits die EU-Marinemission im Roten Meer sei nicht sehr wirkungsvoll gewesen. Die Grünen und Roderich Kiesewetter sagten das so ähnlich. Das ist aus dem Munde solcher Figuren kein Bekenntnis zum Frieden. Es ist jedoch die durchaus realistische Abschätzung der eigenen Kräfte und Aufgaben. Dass die EU-Mission im Roten Meer nicht sehr wirkungsvoll war, heißt übersetzt, Man will die Kanonenboote, die man noch braucht, zum Beispiel für eine Blockade der Ostsee, nicht im Persischen Golf verlieren. Denn das Nein aus Berlin war eine Absage vor allem an den Zeitpunkt und den Kriegsschauplatz. Deutschland und die EU-Europäer bereiten sich auf einen Landkrieg gegen Russland vor. Da darf man die Kräfte, die man dafür braucht, nicht im Nahen Osten verschleißen. Jedenfalls, solange die Staatsräson das irgendwie zulässt. Und so war ja schließlich auch die Aufgabenverteilung, die man der US-Hegemonialplanung vom vergangenen Herbst entnehmen kann. Da steht recht deutlich drin, die Amerikaner marschieren über Kuba und Venezuela nach Peking, die EU-Europäer auf Moskau. Dabei würde man es hierzulande gerne belassen. Ob diese Position durchzuhalten ist? Abwarten. Spätestens, wenn die ersten Raketen in der Türkei einschlagen, ist die NATO mit dabei. Wo die Abschussrampen standen, wird dann niemand fragen.
Genau vor einer solchen Entwicklung warnt inzwischen auch die Türkei. Außenminister Hakan Fidan erklärte in Ankara, sein Land werde sich nicht durch Provokationen in den Krieg hineinziehen lassen. Dabei deutete Fidan indirekt an, die über der Türkei abgefangenen Raketen könnten nach seiner Ansicht sogenannte False Flag Attacken Israels gewesen sein. Gleichzeitig drohte der Minister, Zitat, die Abschreckungs- und Militärkapazitäten der Türkei sind extrem hoch. Wenn wir strategisch und klug denken, haben wir stets Vorstellungen davon, wann und wo diese Macht eingesetzt werden sollte. Trump erweckte zuletzt den Eindruck, als sei die Straße von Hormuz für die USA kaum von Bedeutung. Mit Blick auf den eigenen Ölverbrauch stimmt das teilweise. Die Vereinigten Staaten waren 2024 selbst der größte Ölförderer der Welt, mit rund 23% der globalen Produktion. Die meisten Öleinfuhren stammen zudem aus Kanada. Dennoch bleibt die Meerenge von Hormuz strategisch wichtig, vor allem für die Rolle des US-Dollars als dominante Weltwährung. Bereits am Freitag meldete CNN unter Berufung auf einen hochrangigen iranischen Beamten, Teheran lasse Tanker passieren, deren Öl in der chinesischen Währung Yuan bezahlt wird und über das Zahlungssystem der Volksrepublik abgewickelt wird. Damit würde der Anteil des Öls steigen, der nicht mehr in Dollar gehandelt wird. Für arabische Golfstaaten, die weiterhin in Dollar verkaufen, könnte die Meerenge dagegen gesperrt bleiben. Unterdessen wurde der Krieg fortgesetzt und sogar ausgeweitet. Israel begann am Montag Bodenoperationen im Libanon. Auch der Informationskrieg verschärft sich. Am Wochenende drohte die US-Medienaufsicht mehreren Sendern mit dem Entzug ihrer Lizenz. Der Vorwurf, sie berichteten nicht im öffentlichen Interesse über den Irankrieg. Kritiker sehen darin den Versuch, Medien auf Linie des Weißen Hauses zu bringen. Europäische Zeitungen berichteten über diesen Vorgang. Allerdings erwähnten sie kaum, dass auch EU-Behörden gegen kritische Berichterstattung vorgehen. Mehrere Journalisten wurden von der Europäischen Union sanktioniert. Ihre Konten wurden gesperrt und damit faktisch ihre wirtschaftliche Existenz bedroht. Zu ihnen gehört auch der in Berlin lebende Journalist Hüseyin Doğru. Sein Anwalt Alexander Gorski sagte am Sonntag gegenüber der Berliner Zeitung, er sehe die Anwendung des EU-Sanktionsrechts gegen eine kritische Stimme zum Gaza-Krieg und fürchte, dass daraus ein neuer Trend werden könnte. Ebenfalls am Sonntag meldete sich der US-Journalist Tucker Carlson zu Wort. Er sprach über eine Überwachung und Verfolgung durch Geheimdienste.
Vor einigen Tagen erfuhr ich, dass die CIA eine Art Strafanzeige gegen mich vorbereitet. Grundlage soll ein angebliches Verbrechen sein, das ich begangen habe. Was ist dieses Verbrechen? Dass ich vor dem Krieg mit Leuten im Iran gesprochen habe. Sie haben meine Textnachrichten gelesen. Das Vergehen wäre offenbar der Foreign Agents Registration Act oder ähnliches. Also das Handeln als Agent einer ausländischen Macht.
Zudem sorgen Gerüchte über den Verbleib des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu für Spekulationen. Der Politiker trat seit Tagen nicht mehr öffentlich auf. Am Wochenende leitete er auch keine Sitzung des Regierungskabinetts. Iranische Medien meldeten daraufhin sogar seinen Tod. Am Sonntag veröffentlichte Israel ein Video. Es soll Netanyahu in einem Café zeigen. Beobachtern fiel jedoch ein Detail auf. Ein Getränk schwappt über den Rand, läuft aber nicht hinunter. Das führte in sozialen Medien zu Spekulationen über eine mögliche KI-generierte Aufnahme. Auch im Iran gibt es ähnliche Gerüchte. Der neue geistige Führer, Mojtaba Khamenei, ist ebenfalls seit Tagen nicht öffentlich aufgetreten. Seine erste Erklärung wurde lediglich verlesen. Westliche Medien spekulieren inzwischen, Khamenei sei entweder tot, schwer verletzt oder halte sich in Moskau auf. Doch nicht nur in den USA geraten kritische Medien unter Druck. Auch in Europa trifft es Journalisten, die anders über den Krieg berichten. Wegen der EU-Sanktionen gegen Russland wurde jetzt dem deutschen Journalisten Ulrich Heiden das Konto gekündigt. Die Sparkasse Hamburg bestätigte dies offen. Zur Begründung erklärte das Geldinstitut, der russlandlebende Journalist befinde sich in einem Hochrisikoland. In seinem Kommentar verweist Heiden auf ähnliche Fälle. Auch den Journalisten Alina Lipp und Thomas Röper waren zuvor Konten gekündigt worden. Heiden schreibt, eine Berichterstattung mit Verständnis für Russland und ohne Schaum vor dem Mund passt nicht zu der von der Bundesregierung geforderten Kriegsertüchtigung. Und es traf noch weitere Journalisten. Wegen ihrer Berichterstattung zu Russland wurden unter anderem, wie berichtet, der Journalist Hüseyin Dogru und der Schweizer Ex-Militär Jacques Beau sanktioniert. Damit wurden auch die Konten eingefroren. Auch auf 1 war in der Vergangenheit von mehreren Kontokündigungen betroffen. Damit unabhängige Berichterstattung weiterhin möglich bleibt, bitten wir um Ihre Unterstützung. Nach dem ZDF-Skandal um einen gefälschten Bericht mit KI-Bildern gibt es nun erneut Kritik an den öffentlich-rechtlichen Medien. Die ARD löschte einen Beitrag über eine Studie zu Diskriminierung. In der ursprünglichen Meldung hatte die Tagesschau behauptet, 44% der Befragten hätten bereits Beschwerde wegen Diskriminierung eingelegt. Tatsächlich waren es jedoch nur 8%. Doch das könnte nicht der einzige Fehler gewesen sein. Auf dem sogenannten ÖRR-Blog werden weitere Pannen aufgelistet. Dort heißt es wörtlich: Allein in dieser Woche, Tagesschau löscht Falschberichterstattung über Diskriminierungsstudie. Tagesschau veröffentlicht Fake-Grafik über den Benzinpreis. Tagesschau verwechselt Magnetschwebebahn mit Hängebahn. BR verbreitet Desinformation zu Fukushima. ZDF heute stellt AfD zu klein dar. Falsches Diagramm zu Waffenexporten im ZDF. Doch Kritik an Medien gibt es nicht nur in Deutschland. Auch beim österreichischen Staatssender ORF reißt die Serie von Skandalen nicht ab. Der ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler warnt inzwischen sogar vor Gefahr im Verzug. Hintergrund sind schwere Vorwürfe gegen den Vorsitzenden des Stiftungsrates, Heinz Lederer. Es geht um angeblich dubiose Verbindungen, mögliche Eingriffe in unliebsame Berichterstattung und Geschäftsbeziehungen mit dem österreichischen Skiverband. Westenthaler wirft Lederer vor, gegen Gesetze und gegen die Geschäftsordnung des ORF verstoßen zu haben. Deshalb fordert er umgehend eine Dringlichkeitssitzung. Westenthaler sagt wörtlich, weder der Stiftungsrat noch die ORF-Geschäftsführung können Interesse an einer weiteren permanenten und massiven Schädigung des Unternehmens ORF durch den Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrates haben und dem tatenlos zusehen. Bereits zuvor hatte es Hinweise gegeben, Lederer habe den früheren ORF-Chef Roland Weißmann unrechtmäßig zum Rücktritt gedrängt. Hintergrund soll ein Streit um eine Pension gewesen sein. Demnach sollte ORF-Manager Pius Strobel eine Pension von rund 2,4 Millionen Euro erhalten. Doch auch die neue ORF-Chefin Ingrid Thurnher stellt sich inzwischen gegen diese Millionenpension. Zusätzlich sorgt ein weiterer Punkt für Kritik. Der ORF soll 200.000 Euro Schweigegeld gezahlt haben im Zusammenhang mit dem Fall sexueller Belästigung einer Mitarbeiterin. Rund 1.500 Menschen gingen am Samstag in Berlin für den Schutz von Kindern vor pädophilen Netzwerken auf die Straße. Gleichzeitig forderten sie weitere Aufklärung in der Epstein-Affäre. Die Demonstration folgte einem Aufruf des Musikers Xavier Naidu. Dieser übergab die Forderungen der Teilnehmer auch an das Bundeskanzleramt. Die Zahl der Demonstranten blieb damit zwar unter den Erwartungen der Organisatoren, sie lag jedoch deutlich über den Angaben der Polizei und vieler etablierter Medien. Diese sprachen lediglich von rund 750 Teilnehmern. Auffällig waren auch mehrere Zwischenfälle während der Veranstaltung. Einige Straftaten ereigneten sich noch vor Beginn des Demonstrationszuges und wurden anschließend in den Medien aufgegriffen. Beobachter berichten jedoch, fast alle diese Vorfälle ereigneten sich während Interviews mit linksgerichteten Streamern und wirkten wie gezielte Provokationen. Naidu selbst gab am Samstag keine Interviews. In einer kurzen Erklärung warf er den etablierten Medien jedoch vor, ihre Aufgabe bei der Aufdeckung pädophiler Netzwerke nicht zu erfüllen.
Vielen Dank an alle Streamer, alle, die sich hier Zeit genommen haben, die das gar nicht beruflich machen, wie die Presse, die es eigentlich schon seit Jahren darüber hätte berichten können und es nicht getan hat. Deswegen fällt es jetzt in die Hände der Streamer und der Menschen, die ihre eigenen Kanäle aufgebaut haben in der Sache. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei euch. Ich renne jetzt sofort an den Pitchenwagen, weil wir ja noch ein bisschen was zu tun haben. Deswegen mein Dank geht raus an euch.
Wir danken dir.
Ich denke, wir sehen uns nicht das letzte Mal.
Danke dir.
Ein Sensationsurteil meldet jetzt der Wiener Rechtsanwalt Magister Gerold Beneder. Ein Arzt hat vor dem Verwaltungsgericht gegen die österreichische Ärztekammer gewonnen. Gegen den Mediziner war ein jahrelanges Verfahren geführt worden. Der Vorwurf, er hatte seinen Patienten während der Corona-Zeit das antiparasitäre Medikament Ivermectin verschrieben. Die Entwickler des Medikaments wurden 2015 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Mehr als 100 Studien belegen den Nutzen von Ivermectin bei Covid. Auch die Weltgesundheitsorganisation führt Ivermectin auf ihrer Liste der essentiellen Medikamente. Während der Corona-Zeit wurde das Präparat jedoch häufig als Pferdeentwurmungsmittel dargestellt. Kritiker argumentierten, wäre eine alternative Therapie zugelassen gewesen, hätten die mRNA-Impfstoffe nicht per Eilzulassung eingeführt werden können. Zum Urteil erklärt Rechtsanwalt Beneder, in Österreich gelte Therapiefreiheit und diese umfasse auch alternative Behandlungsansätze. Anders ist die Lage in der Schweiz. Dort wurde erst kürzlich ein Urteil gegen den Arzt Dr. Manuel Albert bestätigt. Auch er hatte Ivermectin verschrieben. Albert wurde zu einer Geldstrafe von umgerechnet mehr als 30.000 Euro verurteilt und er muss einen Großteil der Prozesskosten selbst tragen. Wird der Iran-Krieg eine massive Migrationswelle auslösen? Die EU-Asylagentur spricht wörtlich von Flüchtlingsbewegungen von beispiellosem Ausmaß. Das wahrscheinlichste Zielland wäre dabei Deutschland, wie auch eine aktuelle Studie des Berliner Forschungsinstituts Rockwool Foundation zeigt. Das glaubt auch der ehemalige Islamist Irfan Peci im Gespräch mit Stefan Magnet. Jetzt im Interview des Tages.
Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ein möglicher Bürgerkrieg im Iran zu massiven Flüchtlingsströmen führen wird. Ja, das ist garantiert. Ja, die Frage ist nur, wann es losgeht und wie viele. Die große Gefahr ist eben, man spricht von schleichender Islamisierung oder, wie Sie sagen, also galoppierende Islamisierung, also schleichend, kann man das noch schwer nennen. Das, was wir sehen, dass jetzt immer mehr Städte wie München und andere anfangen, Ramadan-Beleuchtung mitten in der Stadt, in der Fußgängerzone hier aufzuhängen. Mhm. Ja. Wenn wir sehen, dass zum Beispiel ein Bundeskanzler Friedrich Merz zu Ramadan gratuliert, aber den Christen nicht zur Fastenzeit. Mhm. Ja. Also diese Bevorzugung des Islams, diese Sonderrolle des Islams, es ist eine Minderheit, aber es muss überall präsent sein, ja. Und wir müssen uns dem fügen. Mhm. Ja. Jetzt gab es immer mehr Meldungen, ich habe auch ein Video dazu gemacht, wo zum Beispiel an einer Schule in Deutschland die Lehrerin sagt, also deutsche Kinder gemobbt werden, weil sie gegessen haben, jetzt im Ramadan, und dann beschweren sich die Eltern bei den Lehrern, ja, und die Lehrer dann den Kindern empfehlen, sich nur noch heimlich zu essen, ja, sich wegzudrehen und nur noch heimlich zu essen, weil das provozierend für die muslimischen Kinder ist. Also hier geht es nicht nur darum, was Islamisten und fundamentalistische Muslime fordern, sondern vor allem, wie viel auf unserer Seite Kompromissbereitschaft da ist und wie viel man immer mehr vom eigenen abrückt und immer mehr quasi den Muslimen überlässt. Das droht uns natürlich auch, dass eben die Machtverhältnisse kippen, dass da nicht mehr gefordert wird, sondern dass dann bestimmt wird.
Ob durch den Iran-Krieg auch eine höhere Terrorgefahr droht, das erfahren Sie im vollständigen Gespräch von Stefan Magnet mit Irfan Peci unter dem Titel Islam Insider Peci, die Fluchtbewegung aus dem Iran wird nach Europa gesteuert. Exklusiv unter www.auf1.tv. Unser Sender berichtet schonungslos über Themen, die Sie anderswo nicht finden. Unterstützen können Sie das mit Ihrer Spende, gleich über das Formular unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.